Verprügelt und eingesperrt. Dieses Schicksal erlebten zahlreiche kritische Mediziner. Manche Beobachter sagen inzwischen, es gibt einen regelrechten Staatsterror gegen sogenannte Mutärzte. Doch dieses Unrecht soll nicht länger im Verborgenen bleiben. Eine neue Initiative kämpft für Aufklärung und Gerechtigkeit und das sogar international. Alle Details gleich in dieser Sendung. Außerdem neue Zensurwelle im Netz. Eine führende EU-Politikerin nimmt VPN-Netzwerke ins Visier. Und Queer-Propaganda auf Staatskosten. Eine Kinderzeitung sorgt für Entsetzen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Am heutigen Montag tagte in Berlin das Präsidium der CDU. Anwesend war auch Bundeskanzler Friedrich Merz. Allerdings nicht wie üblich in der Parteizentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus, sondern in der Chabad-Lubavitch-Synagoge im Stadtteil Wilmersdorf. Dies teilte die Pressestelle der CDU eher beiläufig im Rahmen einer Presseeinladung mit. Die Chabad-Gemeinde in Berlin bezeichnete die Sitzung als ein klares Zeichen der Verbundenheit und Unterstützung für jüdisches Leben in Deutschland. Chabad-Lubavitch gehört zu einer ultraorthodoxen Strömung des Judentums. In manchen Darstellungen wird die Bewegung als messianisch geprägt beschrieben. Anhängern dieser Richtung wird zudem nachgesagt, sie hätten den heutigen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in den 1990er Jahren bei seinem politischen Aufstieg maßgeblich unterstützt. Über dem Reichstagsgebäude in Berlin soll auch künftig einmal pro Jahr die Regenbogenflagge als Symbol der Queer-Ideologie wehen. Das kündigte Parlamentspräsidentin Julia Klöckner an. In einem am Montag veröffentlichten Gespräch mit dem Tagesspiegel sagte die CDU-Politikerin, ich habe entschieden, dass die Regenbogenflagge immer am 17. Mai auf dem Deutschen Bundestag gehisst wird. Das Datum wird offiziell als Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit begangen. Vertretern queerer Lobbyverbänden, aber auch Teilen des Bundestags, geht diese Regelung jedoch nicht weit genug. So war Klöckner im vergangenen Jahr unter Druck geraten, weil sie die Regenbogenfahne nicht, auch am sogenannten Christopher Street Day, hissen ließ. In Deutschland deutet sich eine neue Kampagne gegen das soziale Netzwerk X an. In einer abgestimmten Aktion haben SPD, Grüne und Linke die Nutzung der Plattform eingestellt. In identischen Erklärungen, hier das Schreiben der Grünen, teilten sie mit. X fördert zunehmend Desinformation. Deswegen bespielen wir diesen Account nicht mehr. Der Begriff Desinformation wird in politischen Debatten häufig genutzt, um Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit zu begründen. Immer neue Details zur Verfolgung Corona-kritischer Ärzte werden bekannt. Besonders drastische Fälle zeigt jetzt die Initiative Ärzte mit Gewissen. Sie wurde vom schweizerischen Verein Wir und der Medizinvereinigung MWGFD ins Leben gerufen. Demnach kam es bei Hausdurchsuchungen bei kritischen Ärzten auch zu körperlicher Gewalt durch Polizeibeamte mit teils schweren Folgen. Ein Arzt aus Münster erlitt nach einem Einsatz einen Hörsturz. Zwei Ärztinnen erkrankten kurz nach den staatlichen Repressionen an Krebs. Und die Medizinerin Dr. Gudrun Ströer wurde zu 2 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Sie starb ein halbes Jahr nach der Verurteilung. Die Ärztin Dr. Bianca Witschel wurde wegen des Ausstellens von Maskenattesten zu 2 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt. Sie sitzt weiterhin im Gefängnis. Zusätzlich muss sie 47.000 Euro als sogenannten Wertersatz zahlen. Das Geld wurde beschlagnahmt. Dabei verfügt die Ärztin seit Jahren über kein Einkommen mehr. Sie verlor Bankkonten und sogar ihre Krankenversicherung. Ihr Haus und ihre Praxis wurden zwangsversteigert, weit unter dem eigentlichen Wert. Hinzu kommen erhebliche Anwalts- und Gerichtskosten. 2 weitere Strafverfahren sind noch anhängig. Über die Ärztin Dr. Carola Javid-Kistel wurde sogar ein vollständiges Berufsverbot verhängt, weil sie 16 Maskenatteste ausgestellt hatte. Auf die Schicksale der Mediziner, die sich mutig für das Wohl ihrer Patienten einsetzten, machte die Initiative Ärzte mit Gewissen nun auch international aufmerksam. Ein weiteres Beispiel ist der französische Arzt Dr. Michel Procureur. Ihm wird das Ausstellen falscher Impfausweise vorgeworfen. Der Mediziner sagt dazu wörtlich: Die Beobachtung schwerwiegender Nebenwirkungen hat mich dazu bewogen, meine Kinder und meine Patienten zu schützen, die ihre Arbeit und ihre Rechte verloren. Bis heute werde er von Medien als Betrüger dargestellt. Er verlor seine Praxis und sein Einkommen und wartet derzeit auf das Ergebnis seines Strafverfahrens. Auf sozialen Medien geht das Schicksal des französischen Arztes gerade viral und erreichte innerhalb weniger Tage zigtausende Aufrufe. Mit dem Projekt Ärzte mit Gewissen wollen Initiator Christian Oesch, Präsident des Schweizerischen Vereins WIR, und seine Mitstreiter auf die Aussage von Bundesgesundheitsministerin Nina Waken aufmerksam machen, es gebe in Deutschland keine verfolgten Ärzte. Prominenter Mitunterzeichner von Oeschs Brief an US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. ist der Immunologe und Toxikologe Professor Stefan Hockerts. Auch er sieht sich nach eigenen Angaben seit Jahren Repressionen wegen seiner kritischen Positionen ausgesetzt. Weiter haben sich im Rahmen der Initiative auch der Datenanalyst Tom Lausen sowie die Rechtsanwälte Ivan Kühnemann und Sven Lausen mit einem Schreiben an Kennedy gewandt. Tom Lausen berichtet gegenüber auf 1 zudem von einer Polizistin, die für 2,5 Jahre ins Gefängnis musste, weil sie die Covid-Spritze nicht in Anspruch nehmen wollte. Auch in Haft habe sie weiterhin mit erheblichen Einschränkungen zu kämpfen.
Man macht es ihr schwer, ich habe Kontakt zu ihr, man macht es ihr schwer und man versucht sozusagen ihr den Freigang zu verunmöglichen. Also all diese Dinge werden gemacht, weil das scheint ja offensichtlich immer noch ein politisch sehr nachhaltiges Delikt zu sein, das dann ja umschrieben wird als sogenannte Urkundenfälschung. Obwohl man in ihrem Fall gar keine Urkunden gefunden hat, hat man das aufgrund von Telegram-Chats vermeintlich festgestellt, dass es wohl Urkunden gab. Aber auch da müsste man jetzt ins Detail gehen und sagen, das, was da gemacht worden ist bis zum Bundesgerichtshof, ist aus meiner Sicht unverständlich und zeigt die tatsächliche, ja, ich sag mal, die Art von politischer Vereinnahmung der Gerichte.
Die Europäische Arzneimittelagentur EMA wusste bereits im Jahr 2020, dass die Covid-Impfung keinen Schutz für andere Menschen bietet. Doch warum haben Politik und Medien das über lange Zeit anders dargestellt und entsprechenden Druck aufgebaut?
Ich gehe davon aus, dass es ein großes Geschäftsmodell ist und bei so einem Geschäftsmodell ist es sehr reizvoll, wenn man nach Möglichkeit alle unter dieses Geschäftsmodell kriegen kann. Wenn ich das an alle irgendwie unterbringe mit einer vermeintlich legalen Form des Nudgings, also dass man die Leute mit falschen Informationen überzieht, naja, dann gelingt es natürlich auch viel leichter. Und man muss ja auch feststellen, dass mit 100 Milliarden Propagandageld, ich glaube weltweit, das natürlich klar ist für die einzelnen Bürger, dem zu widerstehen. Das ist ganz schwierig.
Themen wie diese sind in den Systemmedien leider nicht zu finden, bis heute. Die Aufklärungsarbeit von Auf 1 können Sie unterstützen unter www.auf1.tv/unterstützen. Sie gelten als wirksames Mittel gegen Zensur im Internet, VPN. Die Abkürzung steht für virtuelle private Netzwerke. Gemeint sind Systeme, mit denen die Herkunft eines Nutzers verschleiert wird und mit denen sich länderspezifische Sperren umgehen lassen. Nun deutet sich an, die Europäische Union plant offenbar ein Vorgehen gegen solche Dienste. Dies kündigte Henna Virkkunen, die Vizepräsidentin der EU-Kommission, in der vergangenen Woche indirekt an. Anlass sind Pläne für eine Altersverifikation im Internet. Auf Nachfrage zur möglichen Nutzung von VPNs zur Umgehung dieser Regelung nannte Virkkunen die Programme zwar nicht ausdrücklich, sie erklärte jedoch:
Ja, natürlich, es ist schwierig, technologische Lösungen zu schaffen, die nicht in irgendeiner Weise umgangen werden können oder bei denen nicht versucht wird, die Regeln zu umgehen. Aber wenn wir Regeln festlegen, müssen wir auch Wege haben, sie durchzusetzen. Natürlich ist es auch ein wichtiger Bestandteil der nächsten Schritte, sicherzustellen, dass diese Lösung nicht umgangen werden kann.
Konkreter wurde die EU-Politikerin zunächst nicht. Deutlicher äußerte sich hingegen die französische Digitalministerin Anne Le Enonf. Sie erklärte bereits Ende Januar mit Blick auf Internetverbote, dass VPNs, so wörtlich, als nächstes auf der Liste stehen. Das Land Oberösterreich finanziert eine Kinderzeitschrift, die explizit Werbung für homosexuelle Familien macht. Die Rede ist von der Kinderrechtezeitung, die von der Kinder- und Jugendanwaltschaft Oberösterreich, kurz KIJA, herausgegeben wird. In einer Ausgabe aus dem vergangenen Jahr etwa wird Kindern spielerisch erklärt, was eine sogenannte Regenbogenfamilie ist. Gemeint sind damit Kinder, die bei homosexuellen Partnern leben. Im weiteren Verlauf heißt es, Zitat, der Regenbogen ist übrigens ein Zeichen für Vielfalt, Liebe und Respekt, weil es eben viele unterschiedliche Arten gibt, Familie zu sein. Nach Angaben der KIJA richtet sich das Angebot bereits an Kinder im Grundschulalter, also ab einem Alter von 6 Jahren. Als Medieninhaber wird in der Zeitschrift das Land Oberösterreich angegeben und damit letztlich der Steuerzahler. So sah er aus, der 1. Mai in Berlin. Die alljährliche revolutionäre Demo kehrte erstmals seit Jahren wieder in den Stadtteil Kreuzberg zurück. Also an den Ort, an dem sie 1987 zum Mythos der linksradikalen Szene und der damaligen Hausbesetzer geworden ist. Damals kam es in Kreuzberg zu massiven Ausschreitungen und Plünderungen. Heute ist der 1. Mai dort vor allem ein Happening verschiedener Antifa-Gruppen. Behindert wurde die Demonstration in diesem Jahr jedoch nicht von der Polizei wie in den 1980er Jahren, sondern durch Besucher eines von der Linkspartei organisierten Rap-Konzerts. An einer Stelle schienen Antifa und Polizei dann sogar zusammenzuarbeiten. Betroffen war der YouTuber Escala B. Wie Aufnahmen zeigen, wurde er von Teilnehmern bedrängt und mit Bier übergossen. Später wurde der Berichterstatter von der Polizei von der Straße gezerrt und gegen einen Zaun gedrückt. Hintergrund soll ein Vorfall mit einem Demonstrationsteilnehmer gewesen sein. Die Berliner Polizei wollte sich auf Anfrage von Auf 1 unter Verweis auf laufende Ermittlungen nicht konkret äußern. Laut der Behörde wurden jedoch 4 Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Diebstahls eingeleitet. Obwohl die Assad-Regierung seit mehr als einem Jahr nicht mehr an der Macht ist, prüft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, nur in Ausnahmefällen den Wegfall von Schutzgründen bei Syrern. Das bestätigte die Behörde gegenüber der Welt am Sonntag. Demnach ist für eine Überprüfung der Schutzgründe erforderlich, Zitat, dass die Veränderung der Lage im Herkunftsland erheblich ist und nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft stattfindet. Wann genau diese Voraussetzungen erfüllt sind, bleibt unklar. Eine Nachfrage von Auf 1 ließ das BAMF bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Die Bundesregierung hatte zuletzt erklärt, dass aus ihrer Sicht mit dem Ende des Bürgerkriegs für viele Syrer kein Fluchtgrund mehr vorliege. Dennoch bleibt die Rückkehrquote bislang sehr niedrig. Von mehr als 900.000 in Deutschland lebenden Syrern kehrten im vergangenen Jahr lediglich 3.678 in ihre Heimat zurück. International liegt Deutschland damit deutlich unter dem Durchschnitt. Nach Angaben des UN-Flüchtlingswerks haben sich aus den syrischen Nachbarländern bislang rund 1,63 Millionen Flüchtlinge zur Rückkehr nach Syrien entschlossen. Die Polizei im österreichischen Neusiedl am See im Burgenland hat die Bevölkerung ausdrücklich vor dem sogenannten fahrenden Volk gewarnt. Konkret geht es um eine große Gruppe von Sinti und Roma, die hinter dem Outlet-Center in Parndorf campiert. Die Behörden warnen in einem Schreiben in den sozialen Medien wörtlich: Wir möchten die Bevölkerung sensibilisieren und ihr nahelegen, nichts von den Leuten zu kaufen. So solle man etwa keine Haustürgeschäfte abschließen, da häufig minderwertige Ware verkauft werde. Auch sei es laut den Sicherheitskräften ratsam, die Haustür stets verschlossen zu halten und geöffnete Türen im Blick zu behalten. Unter gar keinen Umständen solle man die Personen in sein Haus lassen, Zitat, auch nicht, wenn man nur um ein Glas Wasser gebeten wird. In Österreich kommt es seit Jahren im Sommer zu Vorfällen in Zusammenhang mit wandernden Roma-Gruppen. Es war ein Gespräch über Handysucht bei Kindern und den Gefahren der Big-Tech-Industrie. Mein Kollege Bernhard Riegler sprach darüber mit dem Evolutionsbiologen Professor Ulrich Kutschera. Doch plötzlich offenbarte der Wissenschaftler ein bislang kaum bekanntes Detail aus dem Privatleben der Tech-Oligarchen Mark Zuckerberg und Bill Gates.
Herr Professor, Dr. Kutscherer, wir sprechen heute über die moderne Geißel der Gesellschaft oder die Geißel der modernen Gesellschaft, das Handy und speziell über die Handysucht von Kindern. Und Sie bringen das in Verbindung mit der Evolution des Menschen an sich. Was hat die Handysucht von Kindern mit der Evolution des Menschen zu tun?
Ja, da müssen wir zunächst mal nach Kalifornien blicken, wo ich ja beruflich tätig bin und dort entsprechende Forschungsarbeiten durchführe. In den USA haben wir ganz aktuell, speziell auch in Kalifornien, jetzt sensationelle Gerichtsurteile. Ein 16-jähriges Mädchen wurde handyspielsüchtig, hat über ihre Eltern entsprechende Anbieter dieser Spiele verklagt mit der Begründung, dass immer dann, wenn sie eigentlich aufhören möchte, das nächste Spiel sich anbietet. Ja, dann macht sie weiter. Und dass sie also körperlich, psychisch zu einem Wrack wurde, ihre gesamte Gesundheit ruiniert war. Und da gibt's jetzt ganz massive, Geldforderungen. Also in Kalifornien, USA und andere US-Staaten wird diese Handyspielsucht von den Opfern selber über ihre Eltern, über gute Rechtsanwälte gegenüber den Anbietern dieser Firmen, dieser Spiele durchgefochten. Also es tut sich was und ist auch ein Beweis dafür, dass es die Sucht wirklich gibt.
Ja, und das hat in den USA haben wir so Sammelklagen eine enorme Wirkung. Ja. Also dieses Verfahren hat riesengroße Wellen geschlagen. Also das war auch in Deutschland auf allen Titelseiten. Wie wird es weitergehen diesbezüglich?
Also das wenn ich in Palo Alto tätig bin, also gegenüber Stanford University, da wohne ich ganz in der Nähe von Bill Gates und vor allem auch dem Zuckerberg, ja. Und ich weiß, wo die wohnen nebeneinander, ja, mit Polizeischutz. Und zumindest, der Firma Meta und andere Konzerne, alles vernetzt, denen geht's jetzt ganz massiv an den Kragen. Das heißt, die werden mit hohen Geldforderungen jetzt zur Rechenschaft gezogen. Vor allem versucht man jetzt die suchterzeugenden Algorithmen. Das soll verboten werden. Wollen wir mal sehen, wie weit es kommt. Aber zumindest in den USA sind wir da schon viel weiter als in Deutschland.
Sie schlagen dann den Bogen direkt zur Evolution des Menschen.
Ja, und jetzt sind wir bei der Evolution des Menschen. Sie müssen immer bedenken, dass wir über 95% unserer Zeit als anatomisch moderner Mensch, als Jäger und Sammler zugebracht haben. Ja? Das steckt tief in uns drin. Also zum Beispiel das Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit. Menschen sind soziale Wesen, organisieren sich in Gruppen. Bei Kindern ist es ganz schlimm. Wenn sie Kinder aus der Gruppe ausschließen, wenn Kinder spielen, schließen ein anderes Kind aus, dann ist das Todesurteil. Also Kinder, die ausgeschlossen sind, leiden enorm. Und dann kommt natürlich dazu, dass wir anatomisch, physiologisch aufrecht gehende, ja, auf den Hinterbeinen laufende, ähnlich wie Dinosaurier auf den Hinterbeinen laufen, ja, Primaten sind und es schon das Aufrechtlaufen wird uns ja durch diese Handysucht abtrainiert. Also schon rein, wenn ich als Biologe durch Linz laufe, jetzt sind wir gerade in Linz oder ich bin viel unterwegs beruflich, da muss ich immer lachen. Also das ist wie im Zirkus, wie im Zoo.
Jetzt, man kann das Handy ja nicht ganz vermeiden. Das ist, wie gehen Sie denn selbst damit um oder wie nützen Sie es denn?
Also,
nützen Sie es überhaupt?
Ich habe zu Hause ein Handy liegen, das ich beruflich ab und zu mal nutze. Ganz ohne Handyservice kann ich meinen Beruf nicht ausführen. Aber privat brauche ich kein Handy. Und ich sage Ihnen eins, ich habe keins dabei. Ich nehme nie eins mit. Es wäre für mich ein Horror, wenn ich immer erreichbar wäre. Ich möchte nicht erreichbar sein. Ich möchte frei denken. Ja, ich kann meinen Beruf als Wissenschaftler, als Buchautor, ich bin auch ein Musikproduzent, ich könnte meinen Beruf nicht ausüben, wenn ich immer von so einer kleinen Verdummungsmaschine abhängig wäre. Ich kann jedem, der zuhört, das sagen. Ein Leben ohne Handy ist ein enormer Gewinn an Lebensqualität. Mir geht's viel, viel besser als euch anderen.
Das stimmt sicher hundertprozentig, aber das Zauberwort ist natürlich auch das Berufliche. Und ja. Man kommt halt oft nicht davon weg. Ja. Man hasst sich selbst dafür und muss es dann aber doch so oft in die Hand nehmen. Warum sind denn jetzt Kinder vom Handymissbrauch besonders gefährdet?
Wir müssen differenzieren. Schauen Sie. Ganz wichtiger Punkt. Die Hirnentwicklung des Menschen ist erst mit 25 Jahren abgeschlossen. Eine der wichtigsten Regeln. Mhm. Ja? Mit 25. Das heißt, volljährig mit 18 ist biologisch kompletter Nonsens. Kein 18-jähriger Mensch ist volljährig. Es dauert bis 25 etwa. Menschen über 75, die nicht eben das Glück haben, wie jetzt ich zum Beispiel, als Wissenschaftler tätig zu sein, an der Stanford University arbeite ich zum Teil mit 90-jährigen Professoren zusammen, die sind topfit im Geist. Ja. Mhm. Wer also nicht das Glück hat, wissenschaftlich arbeiten zu dürfen oder irgendwie anders, künstlerisch, wer also einen normalen Beruf ausübt, sage ich mal, da ist ein Handy im Alter sogar gut. Weil natürlich über das Handy einfach Impulse und Ideen und Kontakte sich entwickeln können. Also Handy kann für ältere Menschen durchaus als Stimulation für alle möglichen Aktivitäten wichtig sein. Jetzt zu den Kindern. Kinder leiden am meisten, wenn sie alleine sind. Also ich rede jetzt nicht von missbrauchten Kindern, von Kindern, die normal versorgt werden. Alleinsein ist für Kinder natürlich ganz fürchterlich und nicht zur Gruppe zu gehören ist oder ausgestoßen zu sein, ist ebenfalls grausam. Deshalb stehen Eltern natürlich immer in dem Konflikt, Handy verbieten. Ich würde sagen, nein, Handy nicht verbieten. Es ist eben eine Technologie, die auch Vorteile hat. Was hat es für Vorteile für Kinder? Zumindest in Deutschland, aber es scheint auch hier in Linz so der Fall zu sein, ist also die innere Sicherheit, gerade auch für Kinder, absolut am Boden. Wenn ich mir also so die Population angucke und meine eigenen Kinder eben, also Kinder können schon ein Handy dabei haben, ab 10, allein schon, um in Notfällen vielleicht noch mal die Mutter anrufen zu können. In der heutigen Zeit, wo die innere Sicherheit am Boden liegt, wo jeder, sie können ja nicht mal ins Schwimmbad gehen, Kinder, Bahnhöfe, überall lauern Gefahren, die ich ganz neutral hier nur aussprechen will. Also da ist es auch gut, dann bedenken Sie bitte, Handys wurden ja entwickelt für Noteinsätze im klinischen Bereich, also Notärzte, Krankenschwestern, da ist Handy sinnvoll. Das Problem ist jetzt eben die Spielsucht. Und da fängt das Problem an.
Zum Abschluss dürfen wir Ihnen noch einen Programmhinweis ans Herz legen. Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet hatte die Gelegenheit zu einem Gespräch mit Wirtschaftswissenschaftler Max Otte. Das Interview wird heute Abend veröffentlicht, exklusiv unter www.auf1.tv. Unterstützen Sie unser Programm gern mit Ihrer Spende, mit einem Klick auf das Formular unter diesem Video. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.